denke, wir haben alle die Erfahrung vielleicht schon gemacht. Es kann äußerst mühsam sein, mit jemandem das Leben zu teilen, eine Beziehung zu haben, die nicht gut zulässt. Ich erlebe das im Moment sehr stark in der Erziehung von unserem jungen Hund, Dusty. Er liebt es im Wald zu sein, er liebt spazieren, aber jetzt muss er lernen, zurückzukommen zu einem, wenn man ihn ruft. Und jedes Mal, wenn das klappt, das ist immer so 50-50, würde ich sagen. Jedes Mal, wenn das klappt, ist das ja, oder? Ein Erfolgserlebnis. Aber es klappt immer wieder nicht. Manchmal hört er es wirklich nicht, wenn man ihn ruft, weil er einfach so beschäftigt ist. Da ist da etwas im Laub und man muss schnüffeln und machen und tun. Und die Ohren sind wie abgestellt. Aber noch viel schlimmer, richtig hässig sogar, macht es mich, wenn ich ihn rufe, er hat den Kopf auf, schaut, lächelt ihn fast ein bisschen an und denkt dann, nein, ich bin ja ein selbstständiger Hund, ich muss jetzt nicht kommen. Oder? Und er grabt weiter. Und das ist so mega mühsam und macht mich sauer, wenn das einfach nicht klappt. Aber ich denke, man muss nicht einen Hunger haben, für die Erfahrung zu machen, dass man manchmal mit Leuten redet und die hören einfach nicht. Menschen sind in diesem Punkt immer wieder mal nicht besser. Wir sind genau auch so. Meine Frau kann das leider bestätigen, dass ich manchmal körperlich anwesend bin. Ich bin da, man sieht mich, man kann mich ansprechen, aber irgendwie sind meine Ohren nicht auf Empfang. Und dann frage ich sie dann auch manchmal eine Frage, dann sagt sie, das habe ich dir doch jetzt gerade gesagt. Und das ist so, da merkt man so, nicht gut zuhören. Aber dass eine Kommunikation gelingt, braucht es immer beides. Reden und hören. Und das zwar von beiden Seiten. Schlecht zuhören oder reden, wenn man etwas sagt und der andere reagiert nicht oder schweigt einfach drauf, das kann eine Beziehung enorm belasten. Im schlimmsten Fall kann eine Beziehung sogar zerbrechen wegen dem, wenn jemand schlecht hört. Und das gilt für jede Beziehung, auch für unsere Beziehung mit Gott. Der Frank, wie wir schon gehört haben, wir hatten jetzt zwei Gottesdienste, wie das ist, das Leben mit Gott, mit dem Gott, der redet. Und heute geht es jetzt eigentlich um die andere Seite der Medaille. Das Leben mit dem Gott, der manchmal auch schweigt. Oder auch von unserer Sicht aus gesehen schweigt. Gott redet, aber was ist denn mit dem Zuhören? Wenn wir reden, hört er auch. Und ich denke, viele Christen, wenn nicht sogar alle, erleben Zeiten, wo Gott irgendwo scheint nicht zuzuhören. Und dann haben wir das Gefühl, er ist weit weg. Ich dringe wie nicht zu Gott durch. Meine Gebete gehen so bis ein Zimmerdeck und dann prallen sie wieder runter. Und die meisten würden es vielleicht nicht so ausdrücken, aber manchmal fragt man sich dann, gehört Gott schlecht? Oder ist er auch zu beschäftigt und kann nicht hören? Und genau um das, um die schwierige Frage geht es heute Morgen. Wie gehen wir um, wenn Gott scheint zu schweigen? Was machen wir, wenn nur noch wir reden? Und Gott nicht. Oder hat Gott auch gute Gründe? Gibt es Gründe, dass er schweigt? Oder dass wir ihn nicht hören? Die Frage, ob Gott schlecht gehört, ist provokant. Aber sie ist nicht ketzerisch. Sie ist nicht verboten. Sie drückt einfach unser menschliches Empfinden aus, was wir empfinden, wenn irgendwo von anderer Seite keine Antwort kommt. Wenn es still ist. Und sie ist auch nicht neu, die Frage. Sie wird der Bibel immer wieder aufgeworfen. Vor allem in den Psalmen wird es immer wieder, Gott, wieso schweigst du? Aber nicht nur in den Psalmen. Und über das, was die Bibel redet, dürfen wir auch darüber reden. Die biblischen Personen haben das schon erlebt. Zeiten mit einem Gott, der schweigt. Wo man auf einmal sich fragt, wo ist Gott? Wieso ist er mir nicht mehr nach? Wieso spüre ich ihn nicht mehr? Wieso kann ich ihn nicht verstehen? Und die Menschen in der Bibel haben solche trockene, geistliche Trockenzeiten erlebt. Ich möchte das mal Wüstenerfahrungen nennen. Erfahrungen in einem trockenen Land, wo man sich einsam fühlt, wo man das Gefühl hat, ich bin wie alleine. Die Kommunikation ist abgebrochen. Also als Beispiel, das ist nur eins von ganz vielen, im Predigtflyer hat er viele andere Beispiele auch noch, habe ich probiert aufzuschreiben, ist Psalm 22, ganz ein bekanntes Wort, wo der Psalmist sagt, im Vers 2, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie,
aber keine Rettung ist in Sicht. Ich rufe, aber jede Hilfe ist weit entfernt. Jesus hat das im Kreuz auch gesagt. Genau diesen Psalm hat er zitiert. Aber man darf nicht vergessen, vor Jesus hat das schon jemand gesagt. Hat das Empfinden ausgedrückt, mein Gott, wo bist du? Ich höre dich nicht, ich spüre dich nicht. Du bist irgendwo weit weg. Und ich denke, für das besser zu verstehen, müssen wir im Hinterkopf haben, dass wir in einer Spannung leben. In der Spannung von jetzt schon, aber noch nicht. Uns geht es fast wie im Volk Israel in der Wüste. Sie, Gott hat sie befreit, er hat sie aus Ägypten rausgeholt. Und er hat ihnen gesagt, ich bringe euch in ein gutes Land, wo Milch und Honig fließt. Wo ihr werdet Frieden haben. Aber jetzt sind sie in der Wüste, sie sind nicht mehr, sie sind nicht mehr Sklaven, sie sind nicht mehr Gefangene. Aber sie sind noch nicht am Ziel. Und ich denke, uns geht es genau gleich auch als Christen. Jesus hat uns befreit. Jesus hat alles da. Wir sind Gottes Kind. Aber im 1. Johannes 3, 2 erinnert uns der Johannes daran, die es wollen, können es lesen, es ist noch nicht alles sichtbar geworden. Wir sind noch nicht im Ziel, was wir mal werden sein als seine Kinder. Wir haben das Erbe noch nicht angetreten. Jetzt schon. Wir sind schon Gottes Kind, aber noch nicht. Wir sind noch nicht im Ziel. Und die gleiche Spannung erleben wir auch im Bereich mit unserer Beziehung zu Gott. Wir hören immer wieder sein Reden. Jetzt schon. Er redet immer wieder zu uns. Aber wir sind noch nicht im Ziel. Noch nicht. Wir sehen ihn noch nicht von Angesicht zu Angesicht. Wir sind noch auf dem Weg. Wir sind ein Stück weit noch in der Wüste. Und das sind so Wüsterfahrungen, die zum Christsein, zur Nachfolge dazugehören. Aber wann kommt eigentlich die Frage auf, gehört Gott eigentlich schlecht? Wann haben wir den Eindruck, dass Gott nicht hört? Ich denke, es gibt vor allem zwei Hauptgründe. Der eine, den ich eigentlich schon erwähnt, das sind unbeantwortete Gebete. Das ist dann, vielleicht ist Leiden in unserem eigenen Leben oder Leiden im Leben von Leuten, die wir gerne haben, die uns nachstehen. Oder generell Leiden ungerecht auf dieser Welt. Und jetzt schreien wir zu Gott wie Weltmeister. Gott, mach unser Kind gesund. Gott, greif ein. Und offensichtlich, in der Situation ändert sich gar nichts. Und ich kann es nicht verstehen. Gott, warum nicht? Ich möchte noch einen Psalm lesen, wo das Psalm 64, Vers 2 bis 4, wo das so veranschaulicht. Da sagt der Psalmist, höre Gott auf meine Stimme, auf meine Klagen. Beschütze mein Leben vor dem Schrecken, den meine Feinde verbreiten. Sei mein Schutz vor der Verschwörung dieser Übeltäter, vor der lärmenden Horde. Jetzt muss ich schauen, dass das sieht gar nicht nach dem aus, was ich eigentlich lesen wollte. Merci vielmals. Gut, dass Leute mitdenken. Dort steht auch mein Ding. Genau, ich habe es falsch aufgeschrieben bei mir. Merci vielmals. Rette mich Gott, denn das Wasser steht mir bis zum Hals. Ich versinke in tiefem Schlamm und finde keinen Halt. Das Wasser reißt mich in die Tiefe, die Fluten überschwemmen mich. Erschöpft bin ich durch mein ständiges Rufen. Meine Kehle brennt, meine Augen erlöschen, ich aber warte weiter sehnsüchtig auf meinen Gott. Da schreit jemand zu Gott, da sagt jemand, das Wasser ist bis hier oder schon fast bis da. Aber irgendwo, ich bin heiser, ich kann fast nicht mehr. Ich weiss nicht, ob das einem oder dem anderen von euch bekannt vorkommt. Vielleicht jahrelang betet man für ein Kind, für eine Situation, für die Ehe und irgendwo hat man das Gefühl, Gott antwortet nicht. Und ich kann es einfach nicht verstehen. Unbeantwortete Gebete ist etwas vom Schlimmsten für uns. Wo wir das Gefühl haben, Gott schweigt. Aber generell das Zweite ist, wenn wir ungerecht sehen, das Böse, ungerecht, das einfach in dieser Welt sich verbreitet. Der Habakuk hat so eine Erfahrung gemacht. Habakuk 1, Vers 2. Wie lange, o Herr, rufe ich schon, ohne dass du hörst? Ich schreie zu dir wegen des Unrechts und du hilfst nicht. Warum lässt du mich Böses sehen und schaust dem Unheil zu? Bedrückung und Gewalttat werden vor meinen Augen begangen. Es entsteht Streit und Zank erhebt sich. Und Gott scheint nicht einzugreifen. Dann haben wir das Gefühl, er schweigt. Ist Gott nicht aktiv bei all dem Bösen, bei all dem Unrecht auf dieser Welt, bei all dem Leiden? Für viele ist das eine schwere Frage, wo sie sich sagen, hey, ich kann das nicht verstehen. Du bist doch ein guter Gott. Was soll das? Wenn Gott unsere Gebete nicht beantwortet, wenn er von uns her gesehen nichts tut, nicht eingreift, nicht handelt, dann bekommen wir das Gefühl, er ist weit weg. Und das kann die Beziehung zu ihm wirklich belasten. Das kann uns wirklich andrücken. Und dann lesen wir in der Bibel, oder? Dann heisst, jetzt lesen wir einfach die Bibel. Und dann lesen wir dort vor den Wunder, wie Gott Antwort gibt, wie Gott eingreift, wie mächtig Gott ist. Oder Leute kommen zu uns und sagen, oh, Gott hat gerade wieder zu mir geredet und Gott hat das und das gemacht. Dann denkt man, oh, das wünschte ich mir eigentlich auch. Das möchte ich auch erleben. Warum schweigt er bei mir? Und dann ziehen wir so unsere Schlüsse, oder? Dann denken wir, wenn ich einer von diesen Israeliten wäre gewesen, der all das hat erlebt, oder wenn ich ein Jünger von Jesus wäre gewesen, oder? Er hat seine Worte gehört, seine Wunder, wie tot ist auferstanden, ich würde nie mehr zweifeln. Mein Glaube wäre ganz anders, ich würde mich immer ganz nach bei Gott fühlen. Das Problem ist, wenn wir in der Bibel lesen, haben es die Leute, die all das, was ich jetzt aufgezeigt habe, gesehen und erlebt und gehört, haben immer noch zweifelt. Nachdem Jesus ist auferstanden, in Matthäus 28, 17, steht, obwohl dass die Jünger ihn gesehen haben, er hat bei ihnen gegessen, er hat sich anrühren lassen und einige zweifelten. Trotz allem. Das waren Menschen, die mit Jesus eins zu eins unterwegs waren. Die alles gehört und erlebt und trotzdem einige zweifelten. Was zeigt uns das? Geistliche Wüstenerfahrungen gehören einfach zu unserem Leben dazu. Solange wir noch auf dieser Welt leben. Es ist ein Teil davon. Gott zeigt uns in der Bibel klar auf, dass er zu uns reden will. Aber genau auch, dass er manchmal schweigt. Dass wir so Erfahrungen werden machen. Und jetzt werde ich mit euch einige mögliche Gründe anschauen, warum das Gott manchmal schweigt. Warum das er vielleicht manchmal nicht zu uns redet. Ich nenne das das Schweigen vor Wüste. Ich weiss nicht, wer schon mal von euch in der Wüste war. Die Wüste ist eigentlich ein ruhiger Ort. Wenn nicht der Wind kautet oder so, das ist nicht viel Lärm, das ist nicht viel Ablenkung. Die Wüste ist ein Ort, der wirklich ruhig ist. Aber wenn Gott schweigt, dürfen wir eins nicht vergessen. Das ist immer unser Empfinden. Das ist von unserer Perspektive her gesehen, scheint er zu schweigen. Das widerspiegelt nicht immer die Realität. Und wenn Gott schweigt, bedeutet das nie, aber auch absolut nie, dass er nicht mehr wirkt. Dass er passiv ist. Oder dass er uns hat vergessen, dass er nicht weiss, wie es um uns steht. Für mich ist dort auch wieder die Geschichte von Mose so beispielhaft. Ihr müsst euch vorstellen, 40 Jahre hat der Mann einfach Schaf gehütet. Das Einzige, was er gehört hat, ist bäh, bäh, Tag aus, Tag ein. Und eigentlich hätte er doch mal gewusst, ich soll das Volk befreien. Er war wie abgeschnitten von Gott. Und nach 40 Jahren redet Gott zu ihm. Begegnet ihm Gott. Und sagt etwas ganz Interessantes im 2. Mose 3, 7. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl gesehen, und habe ihr Geschrei gehört über die, welche sie antreiben. Ja, ich kenne ihre Schmerzen. Gott hat gesehen, Gott hat gehört. Was denkt ihr, was hätten die Israeliten gesagt, wenn man sie gefragt, fühlt ihr euch Gott verbunden? Und er ist wieder die Peitsche nachgeknallt und verrückt. Oh ja, auf jeden Fall, oder? Also wir haben das Gefühl, wir sind ganz nach bei Gott. Die hat auch gesagt, die hat auch eher gesagt, wir sind in der Wüste vom Schweigen. Wir erleben Schweigen. Heutzutage würden wir sagen, wir sind im Funkloch. Oder? Wir haben keinen Netzempfang. Irgendwo funktioniert nichts mehr. Aber Gott ist nie, sogar wenn er von unserer Perspektive her schweigt, er ist nie passiv. Er wirkt. Er ist dran.
Auch wenn wir das nicht wissen, wenn wir das nicht merken. Aber ich werde jetzt gleich ein paar Gründe mit euch anschauen, wieso Gott manchmal schweigt. Aber dann auch vielleicht ein paar Gründe, warum wir ihn nicht hören. Das Erste, und für mich ist das auch etwas vom Wichtigsten, sein Reden würde uns überfordern. Wir haben immer das Gefühl, ja, das ist einfach, komm Gott, wir wollen dich sehen, wir wollen dich hören. Aber wenn Gott mal wirklich würde reden, weiss ich nicht, wie wir das würden annehmen. Wo Gott zu den Israeliten geredet, im zweiten Buch Mose wieder, Kapitel 20, Vers 19, ist ganz interessant. Er redet zu ihnen, gibt ihnen die 10 Gebote und die Israeliten sagen auf einmal zu Mose, hey, sag doch, wir wollen auf dich hören. Wir können die Stimme Gottes nicht ertragen. Wir ertragen es nicht. Wir sterben. Wir halten es nicht mehr aus. Er soll zu dir reden und du redest zu uns. Vielleicht ging es uns manchmal gleich. Das Zweite ist, gerade wenn wir im Leiden sind, manchmal haben wir den Eindruck, wenn Gott uns würde erklären, warum jetzt das Leiden, dann könnten wir das einfacher tragen. Dann wäre es vielleicht noch so ertragbar. Aber er hat eigentlich das Gefühl, dass wir das so würden verstehen, seine Erklärung. Dass wir sein Bild, das Gesamtbild, dass wir das irgendwo könnten begreifen. Dass Gott würde sagen, weißt du, du leidest jetzt nur aus dem und dem Grund, und wir würden sagen, ah, jetzt habe ich es, kein Problem. Als wir unseren Kindern gesagt haben, dass wir unsere Zeit in Kenia zu Ende gehen und dass wir zurück in die Schweiz gehen, haben wir die besten Argumente auf den Tisch gelegt, als Eltern, für ihnen zu erklären, warum. Sie haben es nicht begriffen. Sie haben gesagt, ja, aber. Kinder können es nicht begreifen, wenn wir Erwachsene manchmal Entscheidungen treffen. Und wenn schon Kinder nicht begreifen können, die viel näher an uns sind, wie könnten wir denn Gottes Entscheidungen wirklich nachvollziehen und begreifen? Ich denke, es wär einfach nicht möglich. Etwas, wo wir sicher immer denken, wenn Gott schweigt, ist ein grosser Grund, ist ungehorsam. Wenn wir gar nicht hören wollen. Unrecht zu handeln gegenüber unseren Mitmenschen ist ein grosser Grund für Gott zu schweigen, wo Gott sagt, ich kann nicht reden. Da ist so viel Unrecht, wie ihr handelt. Er sagt es vor allem in Jesaja 1, 15 bis 17, wo er sagt, mein Grund, ihr könnt reden, ihr könnt beten zu mir, ihr könnt machen, was ihr wollt, ich verschließe meine Augen, ich schaue nicht, ich höre nicht, wegen dem Unrecht unter euch. Ihr habt das auch in eurem Predigflyer drinnen. Im Neuen Testament, Spannungen in Ehe können Gebet hindern, sagt der Paulus. Ich weiss nicht, manchmal, wenn wir mit unserem Ehepartner, oder vielleicht auch mit einem Freund, vielleicht betrifft es nicht nur den, wenn unsere Beziehungen nicht geklärt sind, auf das Mal fängt Gott an verschwiegen. Und im Alten Testament ist das Schweigen von Gott immer ein Zeichen vom Gericht. Immer wieder. Aber das Gericht, interessanterweise, ist nicht einfach eine Strafe. Das Gericht von Gott hat immer das Ziel, sein Volk wieder zu sich zu ziehen. So aufmerksam zu machen. Und ich denke, der Grund, wieso dass wir Gott manchmal nicht hören, die sind sehr ähnlich. Vielleicht ein Grund ist, wir wissen, was Gott von uns will. Vielleicht hat Gott etwas dir gesagt. Er hat gesagt, hey, mach das und das. Und du hast gar keinen Bock drauf. Du denkst, nein, das ist jetzt nicht dran. Und Gott schweigt jetzt. Er hat dir gesagt, das sollst du, aber du machst es nicht. Also hat er jetzt beschlossen, jetzt bin ich ruhig. Ich denke, Gleichgültigkeit von unserer Seite. Wenn wir ehrlich sind, wollen wir manchmal überhaupt Gottes Wort hören? Wollen wir seine Stimme vernehmen? Also es ist nicht einfacher, wenn ich einfach tun kann, was ich will. Ein bisschen selber wursteln. Eigentlich ist es mir manchmal recht, wenn es ein bisschen still ist von oben. Dann kann ich tun, was ich will. Oder ich denke, ein ganz grosser Grund ist auch, wir sind zu beschäftigen zum Hören. Wir sind immer busy. Immer müssen wir etwas tun. Wir können gar nicht hören. Oder er antwortet ganz anders, als wir erwarten. Er redet, er gibt uns Antwort. Aber nicht so, wie wir es gedacht haben. Das war ein Hauptgrund, wieso die Juden Jesus nicht als Messias anerkennt. Die hatten ganz ein klares Bild, wie der Messias müsste sein. Und jetzt ist er anders. Er sagt, das kann ja nicht sein. Ich denke auch, wenn die Beziehung fehlt, von unserer Seite her zu Gott, fängt Gott an zu verschwiegen. Wenn Gott nur noch so ein Mittel zum Zweck wird, so ein Automatengott, oder? Gebet rein, wumm, Antwort raus, und dann haben wir, was wir wollen. Dann schweigt Gott. Gott lässt sich nicht missbrauchen als Mittel zum Zweck. Ich denke, das sind einige Gründe, warum das Gott schweigt oder warum wir ihn nicht hören. Aber ich möchte noch eins sagen, das sind nur mögliche Gründe. Es ist nicht eine Checkliste, wo du jetzt sagen, jetzt ist gerade ein bisschen still in meinem Leben. Warte mal, was hat der Karin gesagt? Und dann, okay, das, das und das. Der Grund für Gottes Schweigen ist uns viel verborgen. Und ich denke, es braucht Demut und Ehrfurcht vor ihm. Und wir sollten vorsichtig sein mit Spekulationen, wieso Gott jetzt schweigt. Er ist immer noch Gott, er ist souverän. Souverän in seinem Reden, aber auch souverän in seinem Schweigen. Er hat auch das Recht, mal zu schweigen. Aber eins machen all die Gründe klar. Wenn Gott schweigt, geht es nicht immer nur um Schuld. Das heisst nicht immer, wenn du Gott nicht hörst, dann ist Sünde in deinem Leben. Das kann sein, das ist eine Möglichkeit, aber das ist nicht einfach automatisch, ist Sünde vorhanden. Wie ich schon gesagt habe, die Wüste ist ein stiller Ort, aber kein toter Ort. Es gibt Leben in der Wüste. Wenn es regnet zum Beispiel, wird die Wüste ein fruchtbarer Ort. Ein Ort, wo Wachstum herrscht. Und das gilt für die echte Wüste genauso wie für unsere Wüstenerfahrungen. Es gibt auch den Segen der Wüste. Und ich werde Jeremia 29 lesen, wo etwas von dem Segen der Wüste erzählt wird. Jeremia 29, Vers 11. Ich denke, eine Stelle, wo die meisten kennen, aber vielleicht nicht unbedingt den Kontext kennen von dieser Stelle. Da sagt Gott, denn ich weiß, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Wisst ihr, zu wem das Gott die Worte sagt? Zu Menschen, die gerade eine Wüstenerfahrung machen. Zu denen, die im Exil sind in Babylon, zu diesen Juden. Andere sind noch in Jerusalem. Jerusalem ist noch nicht zerstört. Aber die Juden, zu denen, die er die Worte sagt, die fühlen sich getrennt von Gott. Das sind die Gestraften. Das sind die, die jetzt abgeschnitten sind vom Ort vor Anbetung und vor Gegenwart Gottes, vom Tempel. Sie sind fremd im Land. Sie fühlen sich verlassen. Wüstenerfahrung pur. Und Gott sagt zu ihnen durch einen Brief vom Jeremia die Worte von Hoffnung und vom Frieden. Wo sagt, ihr seid vielleicht in der Wüste, aber es wird ein Segen sein. Es gibt Hoffnung, es gibt Frieden für euch. Und das verdeutlicht eins. Wüstenerfahrungen sind nicht einfach eine Strafe von Gott. Gott hat immer ein Ziel. Ihm geht es immer um unsere Beziehung zu ihm. Die Beziehung soll aufblühen. Die soll in die Tiefe gehen. Die Zeiten in der Wüste sind eine grosse Chance für geistliches Wachstum. Gott will die Wüstenzeiten nutzen, damit wir ihm immer ähnlicher werden. Damit wir ihn immer besser lernen können. Ich habe hier 3. Mose aufgeschrieben, 11,45. Ihr sollt heilig sein, weil ich bin heilig. Das ist sein Ziel. Er will uns heiligen in diesen Wüstenzeiten. Oder auch die berühmte Stelle, Römer 8, 28, 29, wo es zuerst geht. Wir wissen, dass alle denen, die Gott lieben, alles zum Besten dient. Dann kann man sich schon fragen, Herr, der Krebs sitzen, dient das wirklich zum Besten? Aber dann fährt es weiter im 29. Wir sollen seinem Sohn, das Beste ist, wenn wir seinem Sohn ähnlicher werden. Nicht der Krebs ist gut, aber wenn wir seinem Sohn ähnlicher werden, das ist das Gute. Unser Schwärmen oder unser Verliebtsein in Gott soll in der Wüste reifen in wahre Liebe. Es geht um Liebe. Wir sollen lernen, Gott zu lieben, nicht wegen dem, was er ist, wegen dem, was er für uns tut oder uns gibt, sondern schlicht und einfach wegen dem, was er ist. Um das geht es. Aus geistlichen Kleinkindern sollen Männer und Frauen Gottes werden in der Wüste. Aus ängstlichen Jüngern mutige Nachfolger. Wüstenzeiten können uns reifen, wie das Land, wo Milch und Honig fließt, nie könnte. Wir wollen immer das Land, wo Milch und Honig fließt. Ich gehe. Ich habe gerne Milch und gerne Honig. Oh, wirklich. Aber das ist nicht das, was mich reifen lässt. Und das Problem ist nicht das Land, sondern wir. Weil wir werden sehr schnell satt und selbstfried im Land, wo Milch und Honig fließt. Und dann nimmt uns Gott wieder in die Wüste rein, für uns wieder auf das Wesentliche auszurichten. Ich werde mit euch jetzt noch anschauen, wie können so Wüstenzeiten zu Segenszeiten werden. Und ich habe mal gesagt, es klingt vielleicht ein bisschen komisch für einige, wir können den Segen wie anzapfen. Wir müssen den Segen anzapfen. Jetzt muss ich noch eins drücken. Jetzt habe ich angezapft. So. Und ich denke, das Wichtigste ist, in jeder Beziehung, wenn es schwierig wird, haben wir die Tendenz, uns zurückzuziehen. Vielleicht wir Männer noch mehr als Frauen, aber ich habe mindestens die Tendenz. Aber anstatt uns zurückzuziehen, in Wüstenzeiten sollten wir eigentlich Nähe suchen. Gott suchen. Ihn bitten, Herr, rette wieder zu mir. Ich will hören, ich will bereit sein. Und mach du mich auch bereit, dass ich hören kann und kann verstehen, was du mir zu sagen hast. Ich denke, so zapfen wir den Segen an. Wenn wir Gottes Gegenwart ganz bewusst suchen. Und das andere Raum schaffen für Begegnung. Ich habe schon gesagt, wir leben in einer lauten Welt. In einem von meinen Lieblingslieder singt einer, die Welt ist so laut, ich höre mich nicht einmal selber mehr denken. Wieso nicht mal den Geräuschpegel absetzen? Warum? Für mich heisst es immer, manchmal, wenn ich ins Auto sitze und losfahre, vor allem wenn ich alleine bin, ist die erste Bewegung Knopfdruck auf das Radio. Und manchmal mache ich es bewusst nicht. Aber es ist ein Kampf. Und mal sage, jetzt bin ich mal still im Auto. Konzentriere mich ausnahmsweise mal auf den Verkehr und auf Gott. Und ich denke, gewisse Zeiten sollen uns herausfordern, den Geräuschpegel zu reduzieren und unsere Prioritäten neu zu überdenken. Was ist wirklich wichtig in meinem Leben? Um was geht es eigentlich? Und dann können sie zu Segenszeiten werden. Etwas altbekanntes ist das Bibelstudium. Der Bill Hybels sagt, man soll seine Gedanken füllen mit biblischen Wahrheiten. Gerade in den Wüstenzeiten. Uns wieder bewusst werden, was die Bibel eigentlich alles über Gott und über unsere Beziehung zu ihm. Wir müssen unser Denken prägen mit dem Wort Gottes. Und zum Schluss, und es gibt sicher noch mehr Sachen, mal sich ehrlich selber prüfen. Wie steht es eigentlich von meiner Seite? Wie steht eigentlich ich zu Gott? Aber gibt es vielleicht Sachen in meinem Leben, die ich wüsste, ich müsste in die Ordnung bringen? Und zwischenmenschliche Beziehung, ist da etwas, jemandem, den ich vergeben soll, auf jemanden, den ich zugehen soll? Oder gibt es etwas, wo Gott mir schon lange gesagt hat, mach das? Und ich habe es einfach noch nicht gemacht. Bin ich eigentlich auch noch nach bei Gott? Oder jammere ich nur, dass ich ihn nicht höre, aber ich bin eigentlich immer weit weg von ihm? Das bedeutet nicht, wenn wir das machen, dass Wüstenzeiten plötzlich Spass machen und einfach werden und sagen, oh, jetzt fängt es in der Wüste. Jetzt ist es gut. Die Wüste erfordert immer Ausdauer und Disziplin, wenn wir wachsen wollen. Das ist nicht etwas, was einfach so passiert. Oft sehen wir den Segen von der Wüste erst dann, wenn wir aus der Wüste rauskommen. Wenn wir zurückschauen und sagen, es war eine schwierige Zeit. Aber etwas ist passiert in meinem Leben. Etwas ist anders. Ich fühle mich Gott ganz anders verbunden. Was ist das Wichtigste, wenn man überleben will in einer richtigen Wüste? Was braucht es vor allem? Wasser. Wasser ist absolut das Wichtigste. Ich war in ein paar Wüsten und es wird immer kritisch, wenn man nicht genug Wasser hat. In der Glaubenswüste ist es nicht Wasser. Dort sind es geistliche Wahrheiten, die uns helfen, die Wüstenzeiten ohne Schaden zu überstehen oder sogar eben gestärkt daraus rauszugehen. Es geht dabei um Gewissheit in der Wüste. In den Zeiten, wo Gott schweigt oder wo wir das Gefühl haben, Gott schweigt, können wir uns immer wieder erinnern, aber Gott hat schon geredet. Gott hat schon geredet. Er hat nicht immer geschwiegen. Ich habe ihn schon gehört. Und genau das macht so im Hebräerbrief, Hebräer 1, einer von meinen absoluten Lieblingsbriefen in der Bibel, 1 und 2, wo der Hebräerschreiber uns erinnert, viele Male und auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Jetzt aber am Ende der Zeit hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Der Sohn ist der von Gott bestimmte Erbe aller Dinge. Durch ihn hat Gott die ganze Welt erschaffen. Gott hat geredet. Und am meisten durch seinen Sohn Jesus Christus. Das dürfen wir wissen. Das ist die Gewissheit, die wir in der Wüste haben können. Gott hat schon geredet. Und noch etwas kann uns ermutigen, wenn das Schweigen von der Wüste uns zu arbeiten macht. Wenn das schwer auf unseren Schultern lastet. Gott ist ewig und unendlich. Die Wüste ist es nicht. Keine Wüste. Keine Wüste dauert für immer. Ich habe in den Vorbereitungen von Mutter Teresa gelesen, von einem anderen Buch. Sie hat ein Büchlein geschrieben, «Komm, sei mein Licht». Und die Frau hat jahrelang erlebt, hat ein paar Jahre erlebt, dass sie Gottes Stimme nicht mehr gehört. Und sie schreibt ganz ehrlich, wie sie unter dem gelitten hat und sich gefragt, Gott, warum? Ich will dich hören. Sie ist ins Gebet, sie hat alles da und Gott war wie still gewesen. Hat sich die Frau gefragt, ja, was kann ich jetzt tun? Und hat sich überlegt, was hat Gott zuletzt zu mir gesagt? Und hat sie gesagt, okay, jetzt mache ich einfach das, was mir Gott zuletzt hat gesagt, bis er mir etwas anderes sagt. Und ziehe das einfach durch. Egal was es ist, jahrelang. Bis Gott mir etwas anderes sagt, tue ich das, was er am Schluss hat gesagt. Wisst ihr, was das ist? Gehorsam, wo Gott ehrt. Das ist gehorsam, wo Gott ehrt. Wenn man sagt, okay, wenn ich jetzt nicht höre, ich weiss noch genug, was ich machen kann. Jetzt bleibe ich einfach da dran, jetzt tue ich einfach das, was ich weiss, Gott will. Auch wenn es nichts Spektakuläres ist, auch wenn es nichts Neues ist. Aber jetzt tue ich einfach das, was Gott will. Wisst ihr, ich bin überzogen, in einem gewissen Sinn haben wir es heute einfacher als die Israeliten oder die ersten Jünger, um Gottes Reden zu hören. Wir haben eine Quelle von Gottes Reden, die uns immer zur Verfügung steht. Die Bibel. Die haben wir immer. Sie ist wirklich wie frisches Wasser in der Wüste, das uns an die entscheidenden geistlichen Wahrheiten erinnert. Sie schauen, ja. Sie erinnert uns daran, trotz allem, Gott ist ein guter Vater. Gott meint es gut mit uns. Er liebt uns bedingungslos. Ob wir das jetzt spüren oder nicht, das ist eine geistliche Wahrheit, das ist eine Tatsache. Gott ist ein guter Vater. Und seine Gnade ist genug. Sie lenkt. Seine Gnade ist schlussendlich alles, was wir brauchen. Und sie ist immer da. Auch in der Wüste. 2. Korinther 12, 9. Wo Paulus auch so eine Wüstenzeit oder eine Wüstenerfahrung gemacht und zu Gott geschrien. Und Gott hat ihm sicher nicht die Antwort gegeben, die der Apostel zuerst wollte. Er sagt, ja genau, deine Gnade, das wollte ich immer. Gott hat ihn erinnern, was du wirklich brauchst, ist meine Gnade. Sonst könntest du von mir gar nicht bestehen. Und das hast du. Die ist genug. Die Bibel erinnert uns auch immer wieder daran, da ist das Kreuz ein Zeichen, ein Erinnerungszeichen, Jesus steht auf unserer Seite. Jesus ist für uns, er ist Immanuel, Gott mit uns. Auch in der Wüste. Und manchmal besonders in der Wüste. Und er bringt uns ins Ziel. Philipper 1,6 oder Hebräer 12,2 machen das deutlich. Er ist der Anfänger oder Vollender von unserem Glauben. Das, was er in uns hat angefangen, er bringt es ins Ziel. Und schlussendlich auch, unser Leben ist in seiner Hand. Nichts kann uns passieren, egal wie schwer das es ist, und Gott verliert uns aus seiner Hand. Er hat uns. Wenn wir die geistliche Wahrheit uns verinnerlichen, dann bekommen wir eine Gewissheit in unser Leben, wo Frieden, wo der Verstand übersteigt. Und ich rede jetzt nicht einfach von guten Gefühlen. Da kann immer noch Schmerz und Trauer und Fragen herum sein. Aber im Wissen, Gott meint es trotzdem gut. Sich an dem festzuhalten. Gnade ist genug. Jesus steht zu meiner Seite. Er bringt mir jetzt zu sehen und mein Leben ist in seiner Hand. Das ist enorm wichtig, wenn wir die Wüstenzeiten durchqueren, damit Wüstenzeiten wirklich zu Segenszeiten können werden. Gehen wir zur Ausgangsfrage zurück. Ich hoffe, ihr habt jetzt einige Antworten bekommen auf die Frage, gehört Gott schlecht? Hoffentlich könntet ihr jetzt etwas sagen. Lost ihr manchmal wirklich schlecht? Ganz sicher nicht. Ich denke, nicht das Problem ist, dass Gott schlecht hört. Manchmal ist unsere Hörfähigkeit ein bisschen beeinträchtigt. Oder unsere Bereitschaft auch wirklich zum Hören. Zum Raum zu schaffen, dass wir überhaupt hören können. Gott ist ein Gott, der redet. Er tut es auf ganz verschiedene Art und Weise. Und wisst ihr was? Es geht ihm, wenn er das tut, es geht ihm immer um Beziehung zu uns. Das ist das, was es geht. Und manchmal muss er sogar schweigen dazu. Und ich habe euch das so für mich probieren, zusammenzufassen, eine Art. Manchmal redet Gott das Schweigen lauter als sein Reden. Und darum, wenn wir denken, jetzt schweigt Gott, sollten wir ganz gut herhören, was er uns sagen will. Weil dann schweigt er nicht wirklich. Wir hören ihn vielleicht nicht, aber er schweigt nie. Und so können Wüstenzeiten zu Segenszeiten werden. Die Wüste wird nie einfach. Sie ist immer heiß, sie ist immer staubig. Aber wir kommen daraus raus, weil er treu ist. Weil er ein Gott ist, der redet, sogar im Schweigen. Ich möchte noch beten und dann dürfen wir einen Song hören, der wird uns vortreibt vom Musikteam, wo der Dani hat geschrieben. Wir haben so, das bewundernde Leute, die Songs schreiben können. Das könnt ihr nie, super, merci. Was sagt, zu dir kann ich kommen. Und das gilt besonders so für Wüstenzeiten. Oder wenn wir das Gefühl haben, Gott schweigt. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken sagen, dass du ein Gott bist, der redet. Sogar, wenn du mal schweigst. Oder wenn wir das Gefühl haben, du schweigst. Danke, können wir zu dir kommen, immer wieder so, wie wir sind. Und Vater, du weisst, dass jedes Einzelne, der jetzt heute Morgen hier in diesem Gottesdienst ist, du weisst unsere Erfahrungen. Vielleicht sind da Leute unter uns, die so wüste Zeiten, so wüste Erfahrungen machen. Und Herr Jesus, ich möchte dir bitten, dass du ihnen begegnest. Dass vielleicht die Predigt ihnen auch helfen kann oder aufzeigen kann, was vielleicht der nächste Schritt könnte sein. Herr, lass uns in solchen Zeiten immer wieder deine Nähe suchen. Deine Gegenwart. Uns an dem festzuhalten, an diesen geistlichen Wahrheiten, dass du uns liebst, dass du ein guter Vater bist. Dass wir nicht an dem müssen zweifeln. Auch wenn wir Fragen haben, danke Vater, dürfen wir Fragen haben. Danke dürfen wir sogar, wie es in den Psalmen immer wieder gemacht ist, sagen, Gott, wieso schweigst du, wieso antwortest du nicht? Aber danke bleibt, ich schweige nicht immer. Du antwortest. Danke bleibst, du bringst uns ins Ziel. Und ist deine Gnade alles, was wir brauchen. Danke dürfen wir und können wir zu dir kommen.